Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1, der Treffpunkt. Wenn ein paar Tiere von der gleichen Art zusammen sind, redet man schnell von einer Herde. Wenn man im Studio einen Haufen Gäste hat, könnte man sagen, es ist eine Horde Gäste. Und der, der sie interviewt, das ist der Leithammel. Wer weiss, auf die Frage kommt es darauf an, was ist eine Herde, wo zum Beispiel auf einer Weide ist, schön friedlich weidet und ein Fußgänger geht durch, ein Wanderer, und wird angegriffen von einer Kuh zum Beispiel. Die Herde, der Treffpunkt hier auf dem Eis mit dem Joschi Kühne. So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, das heisst, der Treffpunkt am 11 Minuten über 9 Herde, die Herde, Tierherde, kurz definiert, dass in der Zoologie, sagt man dem, eine Ansammlung von grossen Säugetieren, konkret bei uns, sagen wir jetzt einmal, Kuh. eine Kuhherde. Eine Kuhherde in den letzten Wochen, oder Alpenwochen kann man schon sagen, gibt es einen Fall, der in die Presse gelangt, wo man erfährt, tragischerweise bis hin zu Todesfällen, wo Wanderer oder eben zum Beispiel auch Hirten vielleicht sogar zu Tod kommen, weil sie von einer Kuh angegriffen werden. Das ist plakativ ausgedrückt. Wie das tatsächlich abläuft, das erfahren wir jetzt mit dem Armin Flieri. Er ist Spurz unter Engstringen und weiss bestens, wie man mit diesen Tieren umgeht. Guten Morgen, Herr Flieri.
Guten Morgen.
Herde, eine Kuhherde, queren für einen Wanderer. Ich habe es gesagt, alle Wochen liest man wieder davon. Warum passiert das überhaupt? Grundsätzlich passt man einfach nicht auf oder sind Kühe aggressive Tiere?
Gut, ich denke, in den letzten rund 15 Jahren hat sich sicher die ganze Tierhaltung ein bisschen verändert, dass man einfach mehr Freilauftiere auch hat, mehr auch jetzt gerade Mutterkuh-Tiere hat, wo durch die natürliche Haltung halt eben auch in den Herden innen können laufen, in den Herden innen sich können bewegen und dann natürlich auch die natürlichen Gegebenheiten, die in den Herden innen passieren, sagt, dass es Herden-Rangordnung, sagt, dass aber auch schlussendlich der ganze tägliche Ablauf, der in den Herden innen abläuft, geht einfach natürlicher ab und dort ist der Mensch halt am Rand ein Stück weit beteiligt.
Und stört denn auch der Herdenbetrieb?
Das kann natürlich auch sein, dass er den Herdenbetrieb stört, durch zum Beispiel jetzt gerade auf dem Wanderweg, wenn man zu nahe an die Tiere herangeht, wenn man Wanderweg verlässt und vielleicht eine Kuh, die gekalbert hat, irgendein Kind will das Kalb zeigen und die Tiere, die wollen natürlich und sind natürlich auch bereit, um ihre Kalber dann eben zu verteidigen.
Also gesümmert worden ist ja immer schon auf der Alp, oben hat es immer schon Kühe gehabt, sie haben es angetönt, in den letzten 25 Jahren ungefähr, kann man das so sagen,
ja, 30 Jahre, sicher angefangen,
ist Muttertierhaltung mehr und mehr aufgekommen. Und da bis hin zum Familienbetrieb quasi auf der Herde ist auch ein Stier mit dabei. Hat sich denn das jetzt bewährt für Sie als Bauer, dass das eine bessere, qualitativ bessere Haltung ist?
Also, was wir sicher mal können sagen, denen ist sicher sehr wohl, wenn sie sich so natürlich verhalten können. Schlussendlich von uns her, von dem Produkt her, wir können Top-Produkte produzieren in einer Mutterkuhhaltung, wo die Tiere sich dann wirklich auch so natürlich verhalten können. Und ja, das bewährt sich schon, die ganze Haltung ist natürlich auch ein bisschen extensiver von der Arbeitswirtschaft her, aber ganz klar eben der grosse Vorteil für die Tiere, dass es sich natürlich bewegen können, nicht mehr angebunden sind und somit eben auch ihren Eigenschaften und Neigungen nachgehen.
In dem Moment muss man ja klar sagen, das leuchtet ja einem eigentlich ein. Ein Tier behütet immer sein Junge. Und ein Tier, ein junges Tier, wird beschützt von den Eltern.
Ja, das kann man schon so sagen. Gerade die Mutterkuh, die beschützt natürlich ihr Kalb, gleich wie dann eben ein Stier auch seine Herde beschützt. Der Stier, der ist so, sagen ein bisschen der Schützer von der Herde, der will ja nicht, dass irgendein Rival ihm seine Herde wegnimmt. Und doch kann auch ein Mensch allenfalls einmal als ein Rival erkannt werden.
Mit anderen Worten müssen wir sagen, ein Wanderweg dürfte eigentlich mit dieser neuen Haltung oder also neu alte Haltung gar nicht durch so einen Kuhweg gehen.
Ich möchte jetzt nicht behaupten. Ich denke, wichtig ist dabei sicher, dass man Prävention betreibt. Also einerseits vielleicht Wanderwegabläufe ein bisschen optimiert, in Absprache mit dem Bauer, mit dem Älpler, aber auch mit den Wanderwegorganisationen, dass man dort ein Optimum anbringt, dass man auch vielleicht nicht gerade frisch kalbende Kühe auf eine Weide tut, wo gerade ein Wanderweg durchgeht, dass man die halt vielleicht eher ein bisschen abseits haltet. Da kann man schon präventiv auch vieles erreichen.
Und doch passiert immer wieder etwas. Also muss man sagen, jeder Unfall, der passiert, ist einfach einer auch zu viel. Man weiss ja jetzt ums Verhalten. Sie sagen selber, eine Herde mit einem jungen Kalb dabei, der gerade gekalbert hat, also eine Kuh, die gekalbert hat, oder eben der Stier dabei ist. Von diesen Gefahren weiss man. Also ist jeder Unfall eigentlich wäre vermeidbar. Nicht nur wir als Wanderer, die das nicht wissen und keine Erfahrung haben, wie Sie als Bauer und Tierkenner.
Gut, klar, jeder Unfall ist einer zu viel. Und das ist ja so. Und vermeiden können wir ja vorwiegend auch durch Prävention etwas machen. Da haben wir sicher auch Mutterkuh Schweiz zum Beispiel, wo wirklich Leitfäden rausgibt für die Bauern, aber auch für Wanderer, wie sich verhalten sollen bei den Bauern, was können sie präventiv bewirken und auch bei den Wanderern, wo können sie, auf was können sie schauen, sodass sie eben gleich können ihre Wanderung geniessen, aber doch genügend Rücksicht auch nehmend auf die frei lebenden Tiere.
Jetzt geben wir klar praktische Tipps jetzt. Ich sehe und habe im Hintergrund, und wir hoffen, dass viele das jetzt mitnehmen, wo es Muttertierhaltung hat, wo es einen Stier auf der Weide hat, Vorsicht durchgehen und was achten.
Man soll sicher mal den Wanderweg nicht verlassen. Es ist gut, wenn man einen Stecker mitnimmt, aber nicht unbedingt jetzt zum Umfuchteln und Aufmerksamkeit erregen, sondern eher zum einfach mal in der Not, in der äußersten Not, wenn man wirklich angegriffen wird werden, halt auch mit dem Stecken am Tier eins auf die Nase kann geben. Wenn man einen Hund dabei hat, der unbedingt alleine halten, wenn es aber zum Angriff kommt, den Hund loslassen, dass dann das Tier, die Kühe eher dem Hund nachgehen und nicht dem Mensch.
Und wenn man Kinder dabei hat, auf was achten?
Sicher schauen, dass die Kinder eben nicht einfach wiederum den Wanderweg verlassen, nicht irgendwelchen Kälbchen herangehen und die anschauen, die wirklich bei sich an der Hand halten und dann die gleichen Regeln befolgen, wie schon jetzt gesagt.
Was auch immer kommt, ist ja die Kleidung. Und wenn man sagt, der Stierkämpfer, die Spanier, der Arena, der hat ein rotes Tuch, oder das rotes Tuch ist für den Stier ein Reiz, um auf einem loszugehen. Ist das für eine Kuh auch so? Gilt das? Ist das ein Klischee?
Ja, das sehe ich schon mehr als Klischee. Also Kleidung, Farbe und so, das hat wenig Einfluss. Ich denke, dort ist schon vorwiegend das Verhalten. Man soll nicht rumzabbeln, nicht mit den Händen rumfuchteln und so Aufmerksamkeit auf sich nehmen. Das regt Tiere auf und nicht unbedingt spezielle Kleidungsfälle.
Haben Sie selber, wo Sie gewandert sind, auch schon mal als Bauer dann sich aufgeregt über die anderen Wanderer?
Ja, das habe ich auch schon, ja.
Im Fall?
Wenn sie effektiv eben genau auch das, was angesprochen ist, einfach quer über die Wiesen gehen und nach einer im Extremfall eben sogar das noch lustig findend, wenn dann eben die Tiere können gereizt werden und das dann auch ein bisschen provozierend.
Wenn Sie daheim, die zuhören, auch so Erfahrungen gemacht haben mit einer Kuhherde oder mit einem Tier, das auf Sie los ist, schildert Sie uns die Erfahrung. Wir wollen schauen, der Herr Flieri kann dann bestens Auskunft geben, wenn es ein Anfall wäre, wo man könnte kritisch beleuchten. Aber uns interessiert Ihre Geschichte, die Sie gemacht haben, Ihre Erfahrung mit einer Kuhherde. Oder mit einer anderen Herde, wo sie angegriffen worden sind oder wie sie es umgangen sind. 0848 440 222. 0848 440 222. Schildert uns Ihre Erfahrungen mit einer Kuhherde, Ihre Erlebnisse. Der Michael Brunner nimmt das Telefon ab. In ein paar Minuten hören wir mehr. Next time I'll be true, yeah. We were the lost romance.
wenn's jetzt gar um dich steht. Glaubst wirklich dran, das, was du sagst. Es ist doch keine Schande, wenn du mal in Dreck bist geht. Und mit Mühe und Not dein Leiden gar erträgst. Man sagt, Zeit hat alle Wunden, komm, das haltest du schon aus. Kannst mir's glauben. Hab genug, das hab ich auch schon manchmal gesagt. Und hab ihm geglaubt an meine Träume. Bin fast versoffen in ihm Selbstmitleid. Und hab keine Waffe gesehen vor lauter Bäumen. Kaum hab ich wollen springen, da ist die Sonne für ihn gekommen. Kannst mir's glauben. Ich fühle mich an die Ehre lang. Du rätst dir ein, es ging dir gut. Es hat er abgelöscht, kann ich gut verstehen. Wenn der Stocher ist, der Wind ist gegen noch Blut. Wenn du weisst, die Welt am Unter, es ist der Wind noch da. Komm, probier's doch nochmal, vielleicht halt so. Und es hört nicht, wo die Dinge nicht klappen, zu viel ich mohn. Kannst du es glauben? Kannst du es glauben? Kannst du es glauben?
Eins von den Herden, jetzt im Moment gerade, sind wir dran, auseinanderzubeineln, die Eigenverantwortung der Wanderer ein bisschen zu schärfen und dafür zu plädieren, dass die über den Kuhweid gehen, eben auch ein bisschen aufpassen und Rücksicht nehmen darauf, dass die Herden ein Eigenleben haben und dass man das ein bisschen respektiert. Wir haben ein Mail bekommen und ich darf Sie bitten, wenn Sie Lust haben, uns ein Mail zu schreiben, machen Sie das jederzeit, studio@drs1. Lisot Weber schreibt aus Thalwil, sie plädiert eben für einen respektvollen Umgang mit der Natur, das fehlt, sagt sie in der Erziehung, zudem sei ja zuerst weit oder der Wanderweg. Also man muss sich auch ein bisschen aufpassen und dankbar sein, dass der Bauer uns überhaupt durch die Weide lässt gehen. Das ist das eine, Respekt vor der Natur und eben auch Respekt vor den einzelnen Gegebenheiten. Der Armand Flier ist bei uns, er ist Bauer, hat uns Auskunft gegeben. Jetzt wollen wir mal wissen, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Zum Beispiel die Birgit Vogunten, sie ist aus Zürich. Guten Morgen, Frau Vogunten.
Guten Morgen.
Herr Vogunten, Sie sind schon von einer Kuh angegriffen worden. Wie ist das passiert?
Ja, ich bin auf einem Wanderweg gelaufen und die ist zu springen gekommen und hat mich da wie auserwählt. Ich bin aber alleine gewesen. Und ich habe zuerst gedacht, ja, ist sicher der Bauer in der Nähe, der sie wollte begrüssen. Und es war halt kein Bauer gewesen, nur das Bauernhaus hinten dran. Und die ist voll, also im Galopp von einem Hügel oben runtergekommen. Und bis ich wirklich realisiert habe, die hat das auf mich gesehen, habe ich nur noch einfach springen und das war ein Baum gewesen, bin um den Baum herum und die Kuh ist dann auch noch halbers um den Baum herum. Und ich bin wirklich fast gestorben vor Angst. Ich hatte so Herzklopfen gehabt, vor allem, dass sie dann eben noch weiter um den Baum herumgelaufen ist. Also wir sind einmal ganz um den Baum herum und dann hat sie mich nicht mehr gesehen und hat mich dann irgendwie wahrscheinlich vergessen oder so. Und ich bin dann irgendwann im Schatten oder in dem Sicherheitszone, wo sie mich nicht gesehen hat, hinter sie weggelaufen und dann dreht und dann wirklich über die Weide drüber und über den Zaun gerade gekumpelt. Weil ich nicht mit dem Hang laufen konnte.
Also, wenn Sie jetzt vorhin gehört haben, was der Herr Flieri erzählt hat, ganz am Anfang, haben Sie das mitbekommen?
Ja.
Von den Tipps. Haben Sie jetzt, wenn Sie jetzt Rückschau halten, aus Eigenverantwortung etwas missachtet? Was denken Sie?
Nein, eigentlich nicht. Also, ich weiss, ich hätte nicht mehr den Mut gehabt, da wegzulaufen und ruhig zu bleiben. Ich hatte so Herzklopfen gehabt.
Sie sind also in der Nähe vom Bauernhof gewesen, Herr Flieri. Ja. Sie haben es gehört, Frau Vogunden hat jetzt die Problematik. Also, das ist keine Mutterkuh, es ist kein Junge in der Gegend.
Das weiss ich nicht, ob oben nicht ein Kalb war. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach gesehen, dass sie mich so fixiert hat. Und dann habe ich geschaut, wo der Bauer ist, weil ich auch nicht angenommen habe. Die und das war schon vor einer Zeit gewesen. Also, das ist jetzt sicher schon 15 Jahre her. Also, wo man noch nicht so darüber geredet hat.
Jawohl. Herr Flieri, Sie hören unsere Hörer, Frau Vogunden aus Zürich. Sehen Sie irgendwelche Verhaltensmuster von dieser Kuh, die vielleicht halt sogar den Hof verteidigt, oder was?
Ja, den Hof verteidigen nicht. Aber einmal, Frau Vogunden hat sich sicher sehr richtig verhalten. Solange nichts passiert ist, ist das schon mal sehr positiv. Das ist ja so, dass wenn der wirklich die Situation auftritt, dass es dir einem effektiv angreift, dann gibt's nicht einfach die Patentlösung, sondern eben vielleicht schnelle Beine, einen Baum in der Nähe, unter den Zaun durch. Das ist dann vielleicht die Lösung, die einmal sicher ohne Gefahr vor sich geht.
Was mich noch interessant tut, Frau Vogunden, Sie haben gesagt, das hat mich lustig gedacht, die Kuh hat sie vielleicht vergessen.
Ja, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe sie gesehen, wie sie einfach in die falsche Richtung geschaut hat und so umeinander geschaut. Aber ich weiss es ja nicht.
Aha. Ist denn eine Kuh? Merci vielmals, Frau Vogunden. Danke vielmals. Kann das sein, dass eine Kuh im Moment einfach aufgeregt ist und quasi vergisst?
Ich denke, da ist mehr die Situation, dass eben vielleicht eben gleich ein Kalb dort gewesen ist, oben an dem Hang, dass die Kuh von der Gefahr jetzt mal abgewendet hat und einfach wieder hat wollen schauen, ist mein Kalb noch in Sicherheit und wieder zurück zum Kalb.
Gut, jetzt gehen wir zu der Berti Maron. Frau Maron ist aus Steffisburg. Guten Morgen, Frau Maron.
Guten Tag, Herr Kühne.
Frau Maron, Sie sind von einem Stier angegriffen worden?
Also nicht direkt angegriffen, wir haben noch recht können fliehen. In meinen Jugendjahren war das, bin ich mit einer Freundin eine Wanderung machen im Bündnerland, nähe von Langwies, und dort den Wanderweg durch einen Wald durchgeführt. Wir mussten durch ein Tor rein und wir haben da nichts anderes gedacht. Wir waren beide vom Land und haben uns mit Kühen oder vor Kühen nicht gefürchtet. Wir sind doch gelaufen, gemütlich. Plötzlich sage ich, oh, schau dort. Dann sehe ich, dass ein Tier, ich habe ihn noch gesehen, es war ein Stier, den Kopf gegen runter hebt und mit einem Vorderbein so scharrt am Boden. Da sage ich, das ist kein gutes Zeichen. Komm, ab, so schnell wie möglich, aber nicht rennen. Da sind wir so schnell wir können laufen zum Zaun und über den Zaun aus. Und kaum sind wir rennen, ist der Patsch in den Zaun reingekommen. Der hat uns also aufgespießt.
Also Sie haben Glück gehabt, kann man sagen, buchstäblich, oder?
Wirklich Glück gehabt. Wir haben dann gefunden, ja, wenn der Weg schon durch die Weide durchgeht, das ist nichts zu fürchten.
Es ist nichts zu fürchten, aber offenbar gibt es doch Gefahren. Merci vielmals, Frau Maron. Danke vielmals. Ja. Jetzt, Frau Maron hat einen Fall geschildert, wo auch viele Fragen auflässt, Herr Flieri. Also, es ist zwar, ja, es hat einen Zudrum gehabt, es ist ein Wanderweg durch und doch hat etwas gefehlt.
Ich denke, jetzt bei beiden Fällen hat man gehört, dass das schon mehrere Jahre her sind. Ich glaube, die Prävention oder auch der ganze Bereich Vorbeugung von der Landwirtschaft aus, das Sensibilisieren auf die Wanderwegproblematik, das hat in den letzten sicher 10, 15 Jahren massiv zugenommen, wo man da wirklich auch mit Hinweistafeln, mit Erklärungen, mit Schulungen für die Bauern eben die Prävention durchzuführen, Wanderweg optimieren, im Notfall sogar einen Wanderweg mal auszünen, der durch den Wald durchgeht.
Also das wäre eine aufwendige Variante, wo sich vor allem auf einen Alp oben, dass man spezielle Wanderwege halt einfach schützt, so.
Ja, ich denke, dort handelt es sich vor allem um sehr stark begangene Wanderwege, wo dann so ein Hauptdurchgang ist. Aber das ist sicher nicht zu erwarten, dass da auf jedem Bergweg da eine Auszäunung passiert.
Das ist eine Frage, die wir von einem Landwirt bekommen haben, der sich in dieser Richtung an sie gewendet hat. Was soll man denn machen als Bauern mit diesen Wanderwegen? Also ich meine, das ist alles toll und recht, aber das ist ein riesen Aufwand, oder?
Ja, das ist absolut ein riesen Aufwand. Dort ist eben effektiv das Abgrenzen von Tieren, die gerade in so heiklen Situationen abkalbezieht sind, wirklich in Weiden halten, wo kein Wanderweg durchgehen.
Da habe ich auch noch etwas gehört von der Familie, die gesagt hat, der Stier habe den Kopf gesenkt und anfangen zu scharren. Das ist dann ihr Spezialgebiet. Da kennen sie ganz bestimmte Signale. Sie sind ja im weitesten Sinn auch noch ein Muni-Flüsterer, also einer, der sich mit den Tierzeichen auskennt. Über das reden wir dann in einem nächsten Gespräch. Das Blog auch noch. Das ist der Seins mit dem Treffpunkt. Als nächstes wollen wir wissen, wie das läuft mit diesen Schafherden. Und zwar, was kann man machen mit all diesen Schafen, die in der Schweiz etwa rund 450'000 Schafe, die es gibt, die zur Alp gehen, die bewacht werden von sogenannten Herdenschutzhunden. Das als nächstes hier auf dem Eis.
I don't even know where to begin.
Stirren sei es mit dem Treffpunkt. Kuhherden verlassen wir, jetzt gehen wir zu den Schafherden. Und dort sind ja ganz andere Gefahren. Klar kann auch ein Schafbock jemand angreifen. Und das habe ich im Vorgespräch gehört, das könnte dann ganz ziemlich fest wehtun. Man erfährt sicher auch noch etwas über das, wenn ein Schafbock einem angreift. Aber wenn man Schafherden sagt, dann kommt einem der Wolf in den Sinn. Und der ist buchstäblich in der Schweiz. Seit 1996 ist das Thema. Und nebst dem Wolf ist es auch noch der Luchs oder ist es auch noch der Bär? Also, wir diskutieren heute nicht über die Tatsache, dass der Wolf, der Bär oder der Luchs bei uns in der Schweiz sind, sondern über was er anrichtet. Zum Beispiel im Entlebuch. Da hat es verletzte Halblebige, dutzende tote Schafe gegeben, wüstes Bild. Das hat der Bauer natürlich zu schaffen gemacht. Das Jahr soll das anders sein, dank der Herdenschutzhunde. Die beschützen die Schafherden draussen auf der Weide. Seit dem Monat sind in der Zentralschweiz gut 20 Hunde im Einsatz. Ihr Chef, der Herdenschutzbeauftragte, der geht sie regelmässig besuchen. Er kraxelt zu den steilen Weideplätzen mitten in der Felswand. Der Oliver Hess ist so ein Herdenschutzbeauftragter. Er schaut dann, ob es den Hunden gut geht und kontrolliert, ob und wie die Tiere dann eben auch arbeiten. Der Oliver Hess, der Herdenschutzbeauftragte von der Zentralschweiz, die Bauern schauen, wie, da mit den Hunden, wie er mit den Hunden umgeht. Er muss ja die Hunde auch besuchen.
Ich glaube, es ist sogar einer dort unter dem Wald. Wir sind jetzt in der Mitte der Weidefläche, wo wir jetzt den Einstieg finden zu diesen Schafen. Und wenn es mir richtig ist, ist das dort unten die Leia. Und ich würde jetzt sagen, jetzt schleichen wir uns noch ein bisschen an und dann werden wir dann sehr wahrscheinlich mal irgendeine Meldung hören von ihnen. Ja, eine Reaktion. Aber ich bin nicht sicher, das ist glaube ich sogar der Geneier. Und er gehört uns nicht, der Wind spielt eher für uns. Oder sobald ich jetzt mit einem anderen Hund oder würde reinspringen, dann gehen die Schöfli auf und dann ist er innerhalb von Bruchteil von Sekunden auch parat. He? Aha, jetzt entdeckt er uns vielleicht. Ne? Aha, Geneiver! Geneiver! Hallo! 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 Und die Leia, Pia!
Das ist jetzt eine grosse Weide und die geht noch weit drauf. Und es sind nicht alle Schöfe da, aber alle Hunde da. Ist das okay?
Ja, das ist jetzt im Moment okay. Jetzt haben wir einen sehr schönen Tag, blauen Himmel, Mittagszeit. In dieser Zeit ist der Wolf, wenn er auch in der Nähe wäre, ist er nicht am Jagen. Das wäre für einen Wolf viel zu gefährlich, um jetzt zu jagen. Man sieht ihn und er müsste sich zeigen und er müsste über offene Flächen laufen. Das wissen die Hunde.
Kannst du jetzt die Hand ins Feuer legen, dass kein einziges Schaf mehr, wenn das Herdenschutzhund rundherum hat, dass der Wolf vorher keins mehr vertwitscht?
Nein, das würde man nie können machen. Das wäre... Der Wolf hat die Chance, jederzeit auch in eine geschützte Herde ein Schöfli zu verwitschen. Was er nicht mehr kann, er kann nicht mehr 20, 30 zu Boden reissen. Weil die Unruhe in den Herden, auch wenn sie weit verteilt sind, der Herdenschutzhund mitbekommt und selbstverständlich nachher umgehend vor Ort wird sein. Aber dass ein Wolf mag könnte gelingen, aus einer geschützten Herde auch mal ein Tier zu verwutschen, das ist möglich. Es kann auch mal ein krankes oder ein verunfalltes Tier an einem Ort sich absondern von den Herden oder es kann sogar mal ein Muttertier ein Lamm auf die Welt bringen. Das sondert sie sich auch ab von den Herden. Dort haben die Wölfe, oder hat der Wolf eine gute Chance, das Schaf auch zu verwutschen.
Geneiver, ihr Geneiver. Ah, super.
Das ist natürlich etwas, was sicher der Wanderer nicht machen darf. Also, der Geneiver kam auch nicht so nahe jetzt zum Wandern. Der hätte man sichtlich noch gekönnt.
Buze, großer Mann.
Also wenn ich jetzt als Wanderer komme und die Schöfli sind jetzt gerade auf dem Wanderweg, soll ich den Bogen machen oder was soll ich?
Ja, ich empfehle den Leuten eigentlich immer, wenn sie Dienst machen an der Situation, dann machen sie den Bogen. Es ist aber bei weitem nicht immer möglich und es ist halt vielleicht auch nicht immer, hat man Lust irgendwo das Geröllfeld durchzusteigen oder ist es vielleicht sogar gefährlich, dann soll man einfach wirklich gleichgültig den Hund nicht beachten, weder gut noch böse, also weder Hallo Hund noch Hau ab, sondern einfach den Hund nicht beachten, ihn bellen und durch die langsam im normalen Tempo durch die Schafherde durchspazieren.
Kann es sein oder gibt es das, dass ein Hund mal zubeisst? Das ist ja das, was die Leute Angst haben.
Ja, es ist so, dass man immer wieder so Fälle gehört. Das darf nicht passieren. Unsere Hunde werden sakrosankt bei nur dem kleinsten Anzeichen. Man sieht, dass früher als er beißt, am Hund überwürd beißen, werden auf keinen Fall in den Alpen eingesetzt.
Nein. Klauen sind auch gut.
Jetzt kontrollierst du eben, wenn du da oben bist.
Ja, dann schaue ich sicher gerade alles an. Ob die Afterklauen, die wachsen manchmal recht stark und könnten dann auch in Fuß einwachsen. Das kontrolliere ich sicher, kontrolliere, wie die Zähne aussehen. Der hat ganz schöne Zähne, wie er sie jeden Tag putzen würde. Das ist, wenn man ein ganz gutes Futter hirten, dann sind die Zähne nachher auch okay. Und jetzt kannst du gerade mal sehen, wir haben hier unten im Wald unten ist gerade die Futterstelle für die Hunde. Die können wir dann nachher noch anschauen. Dann sehen wir, wie die Hunde überhaupt fressen. Die Hunde müssen sich eben können in den Umtriebsweiden ernähren selber. Also in einem so einem Güsselkübel mit Deckel, den wir hier unten haben, in einem Ochsnerkübel. Dort rein füllen wir 10, 12 Kilo Hunde oder 15 Kilo Hundefutter. Unsere Hunde könnten nachher an dieser Lasche, die sie haben, am Deckel, könnten den Deckel lüpfen und haben den Kopf rein und fressen da Diskretion.
Ist das so, die Hunde müssen oder dürfen oder sollen, ich weiß es nicht, aber wie vier müssen eben die Einsamkeit aufgeben?
Ich schaue, dass der Hund glücklich ist. Und wo ist er glücklich, der Herdenschutzhund, wenn er im Sommer in den Alpen mit seinen Schöfchen unterwegs sein darf? Das ist für ihn schön. Also mag ich ihm von Herzen gönnen, wenn er gehen kann.
Mag ihm es gönnen, der Oliver Hess, der Herdenschutzbeauftragte von der Zentralschweiz, hier im Beitrag von der Andrea Keller. Die Aktualität hat uns eingeholt. Es hat tatsächlich jetzt trotz halt wieder diesen Herdenschutzhunden einen Wolf gegeben, der ein Schaf gerissen hat. Und da bin ich jetzt in Verbindung mit dem Fritz Felder. Guten Morgen, Herr Felder.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Felder, Sie sind Bauer Alpert auf dieser Alp Grön im Entlebuch. Letzte Woche hat es wieder einen Fall gegeben. Ein Wolf hat wieder ein Schaf gerissen. Wie hässig sind Sie gewesen?
Ja, wie hässig. Ich bin einfach am Sonntagmorgen wieder zu den Schafen gesehen, habe noch Hundefutter mitgenommen und habe einfach wirklich den ganzen Rundgang ein bisschen gemacht, alles ein bisschen ausgeschaut. Und praktisch gegen Schluss bin ich an ein totes Schaf hingelaufen. Und also der erste Anblick kann ich schon sagen, da war etwas Gröbers dahinter gesehen. So wie das drin gesehen hat, habe ich schon gerade sagen, von mir aus, das ist der Wolf gesehen. Und ich bin nachher daheim und habe das weitergeleitet. Also es ist schon nicht gerade so ein schöner Anblick und in der Zwischenzeit hat sich jeder schon bestätigt, dass das der Wolf war.
Haben Sie selber denn den Wolf schon mal gesehen, Herr Felder?
Ja, für die ich so viel jetzt unterwegs war und vor allem auch immer morgen gleich bei den Schafen oder auch der Nachbar, mit dem, wo wir die Umtriebsweide haben. Wir haben also den Wolf bis jetzt noch nie gesehen. Und vermutlich ist das schon ein Zufall, dass man einen Pflichtdienst sieht, aber so am Morgengrauen könnte man einfach so vorstellen, dass man einen Pflichtdienst würde antreffen.
Jetzt haben wir im Beitrag gehört, was nicht mehr so vorkommt, ist, dass der Wolf in eine Herde geht, dank diesen Hunden und 20 Schafe aufs Mal reisst. Das ist vielleicht dann weniger der Fall, dass er einen grösseren Schaden anrichtet. Sie selber müssen ja für das Futter sorgen von diesen Hunden. Sie stellen die zur Verfügung stellen. Die Hunde sind da allein auf sich gestellt, hüten die Herde. Was müssen Sie denn sonst noch machen mit diesen Hunden?
Ja, man muss etwa schauen, dass die Hunde auch gesund sind, oder? Kann ja sich auch erst einen verletzen, irgendeinen spitzigen Stein oder auch sonst irgendetwas, oder sonst irgend krank werden. Und muss auch immer schauen, dass sie, ob sie überhaupt das Futter gehen und dass sie auch zur Wasserstelle gehen. Das ist natürlich auch wichtig, weil wir ja das Wasser haben. Und weil es jetzt die Futterstelle nicht gerade zum Teil in der Nähe vom Wasser siehst, habe ich einfach die Arbeit noch ein Süßwasser gebrungen. Und ja, es ist schon eine Belastung noch mit diesen Hunden, weil muss ja, es ist wieder etwas mehr, um man muss schauen. Und schaffen wir sicher auch an die Hunde gewonnen.
Was für Erfahrungen machen Sie jetzt? Lohnt sich der Aufwand mit diesen drei Hunden, die Sie hier haben? Mit all dem, was Sie zusätzlich noch leisten müssen? Sie müssen für die Hunde schauen, Sie müssen sie futtern, das ist normal. Aber lohnt sich jetzt das Ganze für Sie auch?
Ja, also Wir haben eigentlich nicht drei Hunde, wir haben nur zwei im Prinzip gemietet. Ob sich der Aufwand lohnt, das kann man eigentlich noch nicht so sagen, weil es ist jetzt ja gleich auf einen Fall passiert und was bis im Herbst noch geht, bis die Schafe vorgehen, weiss man ja noch nicht. Kommt der Wolf wieder, geht er noch mehr. Man kann das eigentlich erst im Herbst sagen, mal, es hat sich gelohnt, es ist wirklich der Schaden minim gewesen. Oder es hat sich halt nicht bewährt, das kann man jetzt einfach noch nicht so sagen, oder?
Eine gewisse Zuversicht höre ich, oder doch eher eine gewisse Sorge?
Ja, es ist einfach schon, für die Schafe ist halt auch eine Umstellung gewesen. Es ist für uns eine Umstellung, oder, wenn oft mal so Hunde rumlaufen. Aber irgendwie kann man sicher alles gewinnen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie das funktioniert weiterhin, oder? Das Problem ist einfach, es gibt einfach viele Schafhalter, die sagen, ich bin nicht mehr bereit, Schaf zu geben, auch wenn es Hunde drin sind. Das Risiko ist mir zu gross, oder?
Zu grosses Risiko. Und doch muss man den Weg beschreiten, wahrscheinlich weiter sein, beschritten Weg. Ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass es klappt und dass Sie eins Saison eine gute Bilanz ziehen können. Merci vielmals, Herr Felder.
Ade,
Grüne, danke. Das war der Ritzfelder auf der Alp Grüner im Endlibuch, dort, wo letzte Woche der Wolf wieder ein Schaf gerissen hat. Mit dem Versuch eben auch, mit gemieteten Hunden die Herde zu hüten. Was denn das überhaupt ist, so ein Beauftragter, ein Herdenschutzbeauftragter, das erfahren wir als nächstes hier auf dem Eis.
Rimangono sogni e i sogni li prende qualcuno più svelto di noi. Le parole d'amore non dette, che spreco, ci vuole il coraggio di dirle. E poi che non vale la pena di essere tristi e delusi mai. Ma come potrò farti avere questo messaggio importante, sussurrato all'orecchio dal vento, lo vuoi oppure in segreteria? Se non che l'amore ripaga, che la storia di noi ci commuove e beviamo la pioggia del nostro destino.
Das heisst, der Treffpunkt, Thema heute Herden, Kuhherden, Schafherden und Schafherden, die nicht allein gelassen sind, sondern von Hunden bewacht. Der Fritz Feld hat vorhin berichtet, er ist Bauer und Alphirte, ist bei dem Projekt dabei, wo er Hirtenhunde kann mieten kann. Die sind dann allein auf der Alp oben und schauen diesen Schaf. Das braucht bestimmte Erziehung, braucht bestimmte Fakten, die müssen erfüllt werden. Bei mir ist jetzt der Daniel Mettler. Er ist Herdenschutzbeauftragter vom Bund, von der Forschungsanstalt Algridea. Guten Morgen, Herr Mettler.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Mettler, was ist jetzt ein Herdenschutzbeauftragter? Wir haben ja das Beispiel gehört von dem von der Zentralschweiz, wo die Hunde besuchen, mit ihnen geredet hat. Was genau also ist ein Herdenschutzbeauftragter?
Ja, im Rahmen vom Herdenschutzprogramm vom Bundesamt für Umwelt koordinieren wir bei Algridea die Herdenschutzmassnahmen in der ganzen Schweiz. Und in diesem Programm haben wir 9 verschiedene Herdenschutzbeauftragte in den Kantonen beauftragt für Beratung im Zusammenhang mit dem Herdenschutz, Herdenschutzhund, Behirtung, Einzäunung, alles, was dazugehört, um Schäden zu verhindern von den Grossreibtieren im Kleinvieh.
Und das geht explizit nur um die Schafe?
Hauptsächlich um die Schafe, aber auch Geissen. Grossvieh ist bis jetzt eigentlich kein Thema gewesen.
Der Fritz Felder haben wir gehört von der jetzt Erfahrungen macht mit seinen Hunden und er hat gewisse Bedenken, sind das mitgehört. Es reut dann halt gleich jedes Schaf. Wie beurteilen Sie jetzt die Phase, die hier im Entlebuch angelaufen ist?
Das ist eigentlich ganz typisch jetzt die, sagen wir mal, Pionierphase im Entlebuch, die wir in verschiedenen Gebieten in der Schweiz bereits erlebt haben. Das ist das erste bzw. das zweite Schadensjahr. Und da ist man am Ausprobieren, wie sich quasi die Organisation auf der Alp am besten bewährt mit den verschiedenen Weidewechseln, mit der Arbeit mit den Herdenschutzhunden und nachher auch natürlich Konflikt, wo das nach sich zieht mit Touristen, Wanderer, mit den übrigen Nutzern quasi in dem Gebiet, auf den Schafalpen.
Wenn Sie jetzt dem Herrn Fritz Felder müssten aufgrund von seiner Erfahrung Support geben, ihn so wie coachen und sagen, nein, Fritz, hab Geduld, das kommt dann schon gut. Können Sie das mit gutem Gewissen machen, mit dem Erfahrungsstand, den Sie heute haben, Herr Mettler?
Das können wir mit gutem Gewissen. Wir haben gesehen, in den ersten Jahren ist der Aufwand relativ gross. Mit der Erfahrung von allen Beteiligten nimmt er in der Regel in den Jahren ab, wenn es funktioniert. Es gibt wenige Beispiele, wo wir die ganze Sache müssen abbrechen. Im Normalfall ist es eigentlich eine Erleichterung längerfristig.
Was für Hunde, dass man da nimmt, wie man mit diesen Hunden arbeitet und wie die alleine da oben hirtet und funktioniert, das sind weitere Themen, die man behandelt im Treffpunkt nach der 10 hier auf dem Eis. Unter anderem fragen wir auch nach dem Nutzen von einer Schafherde. Braucht es überhaupt Schaf bei uns in der Schweiz? Aus was besteht eigentlich ein Schaf? Aus einem Lammnierstück und den Rest kann man fortschmeissen. Wann haben Sie das letzte Mal Schäfiges gegessen? Der Treffpunkt hier vom Eis zum Thema Herde und dazu gehört eben auch die Verwertung von einem Tier. Das ist so für alle die Fleisch essen. Wie viel Schaf gibt es in der Schweiz? Was machen wir mit dem Schaffleisch, mit der Wolle? Und wie wird eine Schafherde behütet? Das im Treffpunkt da heute mit dem Joschi Kühne. Es gibt einen Haufen Schafe in der Schweiz. Es gibt über, ja, sagen wir, rund eine halbe Million, das ist jetzt hochgegriffen, über 450.000 Schafe in der Schweiz. Die werden gesömmert. Wir haben ein Beispiel gehört. Heute zum Beispiel im Entlebuch vom Herrn Felder sind 160 Schafe dort oben. Eins ist jetzt gerade gerissen worden vom Wolf letzte Woche. Das letzte Jahr, im ersten Schadensjahr, wie man so schön sagt, sind es ca. 40 bis 50 gewesen. Und dann hat man ein sogenanntes Herdenschutzprogramm initiiert, und zwar im Entlebuch. Da zieht man jetzt die ersten Erfahrungen und hofft, dass das so weit läuft. Bei uns haben wir zwei Herdenschutzbeauftragte, die da sind. Jetzt begrüsse ich den Ueli Pfister. Er ist Herdenschutzbeauftragter im Kanton Bern und Freiburg. Guten Morgen, Herr Pfister.
Guten Morgen miteinander.
Der Herdenschutzbeauftragte, der schaut also, dass die Hunde zu dieser Herde kommen. Was für Erfahrungen haben Sie bis jetzt gemacht im Kanton Bern und Freiburg?
Sie sind eigentlich ähnlich, wie es man auch gehört hat jetzt vom Kanton Luzern. Am Anfang ist es relativ schwierig. Es ist ein gewisser Skeptizismus bei den Bauern rum. Aber mit einer guten Zusammenarbeit und wenn die Motivation der Bauern stimmt und wir auch unsere Arbeit gut machen, also wenn wir eine gute Hunde zur Verfügung stellen, kann man durchaus positive Erfahrungen machen.
Wenn jetzt ein Bauer, der eine Schafherde hat, ein Schaf beklagt oder Wolf gerissen hat, muss er sich dann an sie wenden und sagen, ich will jetzt so einen Hund?
Er tut sich zuerst eigentlich an Wildhüter wenden, weil es muss ja zuerst festgestellt werden, ob es ein Wolf war oder etwas anderes war. Und wenn er im ersten Schadensjahr ist, tun wir uns bei ihm melden nachher und mit ihm die Lage besprechen. In den Folgejahren nachher wird er aufgefordert, also schon vor der Sommerungssaison, überkommt er nachher das Schreiben, wo er sich entscheiden kann, ob er etwas machen will oder ob er die kommende Saison ohne etwas zu machen will, probieren zu verbringen.
Jetzt ist das mit dem Wolf ja immer wieder Thema, diskutieren wir heute nicht im Treffpunkt da an dieser Stelle, ob man den Wolf jetzt will oder nicht, genauso wenig wie der Luchs oder der Bär, die sind jetzt da. Sie als Bauer selber, sind Sie denn der Meinung, dass der Wolf jetzt, auch wenn er da ist, können Sie das dann einem Bauer den Skeptizismus wegnehmen? Oder sind Sie auch ein skeptischer Bauer?
Ja, ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Das ist einfach eine veränderte Situation und die einzige Frage, die sich stellt, wie passen wir uns an dieser Situation? Also meine Aufgabe ist, die Herde zu schützen und nicht eine Meinungsbildung zu machen.
Sie machen keine Meinungsbildung, müssen das vertreten und doch muss Ihr Herz mit dabei sein, sonst kommt das Programm nicht gut.
Ja. Es kommt auch darauf an, was man sonst noch für Wurzeln hat. Ich glaube, die Schäferei, die muss eigentlich mit der Natur leben. Die kann nicht gegen die Natur sein. Und wenn man den Bogen eigentlich so viel weit spannt, dann muss man sagen, eine einheimische Tierart, die wieder zurückkommt, muss eigentlich ihren Platz da haben.
Sie sind kantonale Herdenschutzbeauftragte. Der Daniel Metter, er ist vom Bund, koordiniert das Ganze. Wie sind Sie jetzt zum Ueli Pfister gekommen? Haben Sie nach seiner Gesinnung gefasst, ob er das auch richtig vertreten kann, um die Hunde zu platzieren?
Herdenschutz hat eigentlich nicht eine Frage von der Gesinnung gewesen, sondern eine Frage von der Erfahrung, die man mitbringt. Das heisst, alle Beauftragten sind Schöfler, die wir unter Vertrag haben. Die bringen die nötige Praxiserfahrung mit den Tieren und auch mit der Sümmerung. Wir dürfen nicht vergessen, bis jetzt ist eigentlich die ganze Herdenschutzfrage immer im Zusammenhang mit der Sümmerung aufgekommen. Und da möchte ich einfach betonen, auch, dass es nicht nur eine Frage ist von den Herdenschutzhunden, sondern auch von den Beweidungssystemen, von der Bewirtschaftungsart, die wir im Sümmerungsgebiet heute vorfinden.
Also da müssen wir unterscheiden einfach von Besümmerung, die bewirtet ist oder solche, die unbewirtet ist?
Es gibt seit im Jahr 2000, wo die Sümmerungsbeitragsverordnung in Kraft getreten ist, gibt es die Unterscheidung von drei Weidensystemen. Und zeigt, dann ist die ständige Behirtung, das andere ist die Umtriebsweide, da schafft man mehr mit Zäunen. Und das dritte ist die sogenannte Standweide, da ist nur eine minimale Kontrolle, mindestens einmal wöchentlich, die gemacht wird.
Und das erfährt man auch, ob das so eingehalten wird oder nicht?
Das wird kontrolliert von den Kantonen.
Aha. Wie ist jetzt das mit den Zäunen, Herr Pfister? Langt das ja offen, das langt definitiv nicht, dass eine Weide eingezäunt ist gegen den Wolf. Wie ist denn das mit dem Hund? Was für Erfahrungen machen Sie mit Hunden? Woher nehmen Sie die?
Also zu den Zäunen vielleicht noch zuerst zum Sagen, da muss man natürlich sehen, dass auf den Alpen meistens ja das Gelände ist, wo man nur einen minimalen Zaun machen kann, dass man dort einen wolfsdichten Zaun würde aufstellen, der etwa 1,20 Meter hoch müsste sein. Das ist meistens unmöglich. Also tun wir eigentlich auf den Alpen nur von Leitzäunen reden, die nie und nimmer wolfsdicht sind. Es wäre auch gar nicht wünschbar, weil wenn sie wolfsdicht wären, wären sie auch wilddicht. Also dann würden wir da unendlich viele Wildbarrieren aufstellen. Die Hunde, die tun die regionalen Züchter und Kompetenzzentren eigentlich selber züchten. Zwischen ihnen machen wir auch Importe für Blutauffrischungen. Und die tun wir entweder fertig ausbilden, in Anführungsstrichen bei uns, oder geben sie, wenn wir sehen, dass es geeignete Verhältnisse sind, sie bereits mit 3 Monaten auch an die entsprechenden Schäfler ab, wenn die gewillt sind und über die entsprechenden Strukturen auch verfügen.
Also sie müssen ja irgendwie auch wissen, wie mit einem Hund umgeht, oder es ist ein Spezialhund, da muss man ja die auch, das muss man ja trainiert angehen.
Dass sie, es ist, wie soll ich sagen, es sind eigentlich nicht spezielle Hunde, aber es ist trotzdem etwas ganz Spezielles. Also auf der einen Seite sind es natürlich nur spezifische Rassen, es sind die Herdenschutzhunderassen. In der Schweiz ist es der Maremmano Abruzzese, der von Italien herkommt, oder der Montagne des Pyrénées, der von Frankreich herkommt. Also das ist die erste Voraussetzung und die Hunde müssen nachher auch den geeigneten Bedingungen aufgewachsen sein. Also sie werden bei den Schafen geboren, sie wachsen mit den Schafen zusammen auf. Es ist im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Hundeprüfen, werden die nicht ausgebildet im eigentlichen Sinn, sondern sie werden eigentlich begleitet, dass sie ihr Schutzverhalten und ihre Loyalität den Schafen gegenüber selber können entwickeln können, weil das müssen sie selber bringen, das kann ich ihnen nicht antrainieren.
Jetzt ist ja Herr Mettler, der Schutzbeauftragter vom Bund, Daniel Mettler, die Hunde werden ja vermietet. Jetzt tönt das ja noch so, als da kommt der Bauer und sagt, ich hätte gerne einen Hund und dann bleibt er auf der Weide. Funktioniert das buchstäblich? Es muss doch eine Beziehung sein zwischen Mensch und Hund.
Also man muss da präzisieren, grundsätzlich werden die Hunde eigentlich verkauft. Das heisst, was wir fördern wollen, ist eigentlich, dass der Schäfer die volle Verantwortung für seinen Hund übernimmt. Und das kann er und muss er schlussendlich nur, wenn ihm der Hund auch gehört. In der Übergangsphase, so wenn wir jetzt im Kanton Luzern sind, da dürfen wir aber vorübergehend auch Hunde vermieten. Und an Orten, wo die Haltung während dem ganzen Jahr nicht möglich ist oder zu viel Konflikt schafft, da dürfen wir das Mietsystem auch weiterführen. Aber der Grundsatz geht nicht richtig vermieten.
Herr Fischer, was ist das grösste Problem für einen Hund oder für die Herde?
Das grösste Problem, oder du es gerade umgekehrt formulieren, einfach ist es dort, wo der Hund bei seiner Herde ist, also wo alle Schafe dem gleichen Besitzer gehören, er ist dort geboren und er wächst mit denen auf. Dann ist das Ganze eine sehr einfache Situation. Jetzt haben wir aber in der Schweiz sehr viele Sümmerungsbetriebe, oder eigentlich fast die meisten, sind sogenannte zusammengewürfelte Herden. Das können im Extremfall 200 Schafe von 20 Besitzer sein. Das heisst, da müssen sich die Schafe an den Hund gewöhnen, und die Hunde an die Schafe gewonnen. Das ist ein Prozess, der relativ lang gehen kann. Das kann 10, 14 Tage gehen. Und das ist eigentlich die grösste Herausforderung. Wenn wir alles sogenannte homogene Herden hätten, also Schafe, die wirklich eben eine Herde sind und zusammen sind und nicht zusammengewürfelt, dann wäre alles zusammen viel einfacher.
Also könnte man einem Schafbauer eigentlich nur empfehlen, sich von Anfang an mit einem so einem Hirtenhund zu beschäftigen und einen zu kaufen und so zu wirtschaften in Zukunft. Das wäre die beste Lösung.
Das wäre die beste Lösung, aber ich glaube, es ist eben, wie es der Dani Mettler vorhin gesagt hat, eine wichtige Aufgabe vom Herdenschutzprogramm, nicht, dass man die Schäfer dazu überredet, das zu machen, sondern noch die Möglichkeit gibt, eine Saison mal das hautnah zu erleben und reinzuschauen, dass sie, wenn sie sich dafür entscheiden, mit voller Motivation dahinter gehen.
Also, salopp gesagt, zuerst einmal einen Testhund anschauen.
Genau.
Okay. Wie das ist mit dem Schaffleisch in der Schweiz übrigens, Fisch, wann haben Sie das letzte Mal Schäfis gegessen?
Gestern am Abend Bratwurst.
Und Sie, Herr Mittler?
Ja, das ist schon ein bisschen länger zurück, etwa vor 2 Wochen.
Aber immerhin etwa ein Schaf gegessen. Was man mit dem Schaf alles machen kann, das erfahren wir auch im Verlauf dieser Sendung. Wir wollen jetzt aber auch wissen, wie es denn mit dem Mensch ist, als Herdenmensch oder eben als Herdentier. Ist das so? Das als nächstes im Treffpunkt auf dem Eis.
Thank you. inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark. Your hair all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart. Every time, I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side.
Ihr Eis mit dem Treffpunkt und der Herde. Einen ganzen Buschel Gäste habe ich bei uns im Studio. Das ist ganz einfach zu handeln, weil jeder für sich selber verantwortlich ist und auch Fachmann entsprechend Auskunft kann geben. Was ist jetzt aber, wenn der Mensch im Verbund unterwegs ist? Ist es dann ein Herdentier und braucht es dann jemanden, der ihn hütet und hortet? Dieser Frage gehen wir nach. Und zwar mit dem Markus Hackenford. Er ist Dozent und Forscher am Institut für angewandte Psychologie, IAP. Sein Spezialgebiet ist Unfallforschung und Sozialpsychologie. Guten Morgen, Herr Hackenford.
Guten Morgen.
Ich darf im Mundart reden. Sie verstehen das als, Sie verstehen das bestens. Und wenn es dann nicht so klappt, unterbrechen Sie mich. Okay. Ich sage die These so. Wenn ein Wanderer durch eine Kuhweide läuft und sich nicht achtsam verhält, dann missachtet das Herdenverhalten von einer Kuh. Aber als Herdentier, wo wir Menschen auch sind, müsst ihr doch eigentlich wissen, wie man umgeht mit einer Herde.
Wenn wir deren Sprache noch sprechen würden, dann hätten wir durchaus die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren. Nur wir sprechen inzwischen kaum noch die Sprache, wir verstehen sie schlicht nicht. Wir verstehen gerade unsere eigene Sprache, die unserer Gruppe, aber dann die Sprache der anderen Gruppen, da wird es dann schwierig und da kann es dann zu Missverständnissen kommen.
Unterscheidet sie zwischen dem Wort Gruppe und Herde?
Also zumindest gibt es im Bereich Menschen, im Bereich Sozialpsychologie verwendet man eben den Begriff Gruppe, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Herde ist eigentlich der eher seltene Begriff.
Ist denn ein Fußballfan, der mit anderen zusammen ist, bereits schon in einer Herde von Fußballfans? Oder ist er dann eben eine Gruppe von Fußballfans? Hat er denn ein anderes Verhalten aufs Mal? Nimmt er sich dann wieder auf? Benimmt er sich ursprünglicher?
Also wenn er sich der Gruppe zugehörig fühlt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, dass es wirklich eine Gruppe ist, die eine bestimmte Struktur hat und ich mich mit dieser Struktur und mit dieser Gruppe identifiziere, verändere ich tatsächlich mein Verhalten. Das ist, man zeigt konformes Verhalten, das mitunter sogar so weit gehen kann, dass ich wieder besseren eigenen Wissens falsche Aussagen treffe.
Da nehme ich an, da gibt es Experimente zu. Mir schwebt etwas im Hintergrund, dass wenn man einer Gruppe etwas vorverzählt, dass die Gruppe das als Ganzes übernimmt und niemand traut sich mehr, die Worte zu sagen.
Richtig, genau. Unter bestimmten Voraussetzungen, es gibt das schon in den 60er Jahren, Linienexperimente, die man durchgeführt hat, unterschiedlich lange Linien. Man hat festgestellt, dass eben der Proband, also derjenige, der nicht eingeweiht war, eine falsche Aussage der Eingeweihten übernommen hat. Die haben also alle eine falsche Aussage gemacht, die offensichtlich falsch war. Und diese falsche Aussage wurde übernommen. Man hat sich eben der Gruppe angepasst.
Zeigt sich denn der Mensch in seiner Qualität und Eigenheit erst dann, wenn er mit einer Gruppe konfrontiert wird? Das heisst, ich bin dann eigenständig, wenn ich meine eigene Meinung sogar gegen eine Gruppenmeinung kann durchsetzen?
Es ist ganz unterschiedlich. Das hängt auch sogar von der Gesellschaft ab. Man muss feststellen, dass zum Beispiel in asiatischen Gesellschaften, die also mehr auf Kooperation untereinander setzen, ein anderes Verhalten in Gruppen zeigen als eher individualisierte Gesellschaften, wie zum Beispiel westliche Gesellschaften. Das heißt also, in bestimmten Gesellschaften wie in unserer ist Individualität durchaus erwünscht und da ist auch die eigene und auch die einzelne Meinung durchaus erwünscht. Also wenn die Gruppe und die Gruppenrahmenbedingungen es hergeben, dann ist die eigene Meinung durchaus von Vorteil.
Wir können jetzt nie mit dir vergleichen, außer unsere Experten erkennen gewisse Symbolik denn oder gewisse Analogien. Aber trotzdem muss man sagen, ein Mensch, der im Verbund ist, der verliert oder vergisst gewisse Verhaltensnormen.
Ja, der passt letztendlich sein Verhalten der Gruppe an. Wenn er sich mit der Gruppe identifiziert, wenn er die Gruppe mag, dann passt er sein Verhalten an. Er übernimmt Normen, er übernimmt Regeln, er übernimmt auch Argumente und wird dadurch im Zweifel auch extremer in seiner eigenen Position.
Und wie wichtig ist denn ein Leithammel? Oder ein Leitwolf?
Er ist mitunter sehr wichtig. Wenn es eben darum geht, bestimmte Entscheidungen zu treffen, da kann eine vorgegebene Richtung durchaus sinnvoll sein. Das Ganze darf nicht zu weit gehen, denn sonst kommt es zu solchen Phänomenen wie Gruppendenken, dass eben nur noch eine Richtung wahrgenommen wird, während möglicherweise bessere Alternativen völlig außer Acht gelassen werden.
Jetzt kommen wir natürlich in tausend Tierchen, sind die Lemminge, die haben ein gewisses Gruppenverhalten. Wenn irgendein Tier in eine bestimmte Richtung spurt, dann können die ganzen Lemming stürzen sich dann über die Felshänge dort ab. Ohne das zu vergleichen, kann das bei den Menschen nicht passieren? Also ich meinte, in der Geschichte kennt man verschiedene Beispiele.
Also in Extremform wäre das durchaus denkbar. Dafür gibt es gerade in individualisierten Gesellschaften gibt es eigentlich kaum noch Beispiele. Aber grundsätzlich in extremen Formen, wenn die Gruppe extrem eng zusammenrückt, wenn also eine hohe Kohäsion, sagt man in der Psychologie, vorhanden ist, wenn die einzelnen Gruppenmitglieder ihre Meinung extrem eben auf diese Führungsmeinung anpassen, dann kann das durchaus zu extremen Formen auch des Gruppenverhaltens kommen.
Wenn wir die geschichtliche Ebene nehmen, dann wäre das Dritte Reich in dem Fall so ein Beispiel.
Richtig, genau. Dazu hat es auch viele Experimente in der Psychologie gegeben, um zu klären, wie sowas tatsächlich stattfinden kann. Und das Gruppenphänomen ist da offenbar ein wesentliches Phänomen.
Lernt denn der Mensch aus deiner Geschichte?
Grundsätzlich ja. Also wir wissen, oder es gibt klare Strategien, mit denen man eben solche Extremformen verhindern kann. Wenn man bestimmte Regeln einhält, dann kann man solche Punkte verhindern.
Gehen wir nochmal zu Grossveranstaltungen. Wie zum Beispiel bei einem Fußballfan, wo sich alle vereint in einer Gruppe bekennen zu einem Verein. Bis hier jetzt zu den Vorfällen am Wochenende in Duisburg. 1,4 Millionen Menschen wenden auf das Gelände. Es entsteht Panik. Wir wollen das Beispiel nur nehmen dafür. Ist das jetzt typisch Mensch, weil er sich aufs Mal verängstigt fühlt und nicht mehr zurechtfindet, dass so etwas kann passieren, oder sind das reine Sicherheitsvorschriften?
Also grundsätzlich ist da natürlich erstmal die menschliche Basis natürlich relevant. Das heißt, wenn es richtig eng wird, wenn es richtig wenn die Dichte hoch ist, wenn dann auch noch das Ganze sehr eingeschränkt ist durch eben Mauern an der Seite, dann kann durchaus so basales Verhalten stattfinden. Das heißt, wenn dann Panik ausbricht, dann denkt man nicht mehr groß nach, sondern hat möglicherweise rudimentäres Fluchtverhalten, das man dann nur noch zeigt.
Und dann steckt man sich gegenseitig an.
Ja, letztendlich versucht man, seine eigene Haut zu retten, was solche Entscheidungen, die man da selber trifft, die finden vermutlich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden statt. Und dann wird man auf sein Grundprogramm möglicherweise zurückkommen und das heißt eben flüchten. Und da wird man nicht mehr überlegen, ob da noch wer irgendwo hinderlich ist, da wird man versuchen wegzukommen.
Jetzt sind Sie bei uns in der Schweiz Gast und arbeiten da, sind Sie dann auch schon durch den Kuhwald gelaufen?
Ja, in der Tat bin ich. Ich musste mir aber, oder ich durfte mir von Schweizern da bestimmte Regeln der Kommunikation zwischen Kühen und zwischen Kuh und Mensch erzählen lassen und beibringen lassen, in der Hoffnung, dass ich zukünftig auch verstehe, wenn ich da alleine durchgehen würde.
Und sind Sie ja schon durch eine Schafherde?
Nee, eine Schafherde hatte ich noch nicht. Ich freue mich drauf, wenn ich das mal machen darf, weil da gibt es schöne Videos und Aufnahmen.
Aber hoffentlich begegnet Ihnen nicht ein Schafhund oder eben ein Herdenschutzhund. Der könnte nämlich auch noch gewisse Gefahren ausstellen. Merci vielmals für den Besuch. Der Treffpunkt auf dem Eis als nächstes eben genau mit dem Aspekt, wie sinnvoll ist denn überhaupt eine Schafherde in der Schweiz zu haben? Was kostet das? Was macht man mit all dem Fleisch? Wie verwertet man das Produkt Schaf? Da als nächstes auf dem Eis.
There. Oh Christ, I think he's even cold. Yes, yeah.
Eins mit dem Treffpunkt, die Herde und in dem Fall jetzt die Verwertung der Herde. Wir haben rund 450'000 Schafe in der Schweiz, rund 250 davon, die werden gesömmert, 250'000 und etwa 120 oder so um die 160'000 rum, die sind behirtet. Unbehirtet. Jetzt muss ich ganz klar die Zahlen muss ich noch mal klären. Und zwar muss ich es jetzt mit dem Niklas Neuschwander klären. Guten Morgen, Neuschwander.
Guten Tag miteinander.
Herr Neuschwander, Sie sind Leiter vom Fachbereich tierische Produkte und Tierzucht im Bundesamt für Landwirtschaft. Also, es werden ganzen Haufen Tiere unbehirtet auf die Weide gelassen. Für was braucht man überhaupt so viel Schaf?
Wie der Richtige gesehen hat, Kühne gibt es rund 450'000 Schafe in diesem Land und man kann mit diesen Schafen sehr wertvolle Landschaften nachhaltig bewirtschaften, nutzen, aber auch pflegen. Beispielsweise im Talgebiet die Bahnpörter und andere so Nebenflächen und dann vor allem in den Sommermonaten auf den Alpen oben kann man Schafe weiden, wo man Kühe, weil sie schwer sind beispielsweise, nicht könnte herentun.
Also der Hauptnutzen von einem Schaf ist Rasenmäher und Landschaftsgärtner?
Man kann das vereinfacht so zusammenfassen.
Wenn man dann weitergeht und schaut, was man von einem Schaf verwertet, ich bin der Meinung, man findet in den Verkaufsstellen praktisch gar kein Schaffleisch und doch haben wir so viele Schafe, die produziert werden in der Schweiz.
Ja, es ist ja so. Es gibt etwa 260'000 Schafschlachtungen pro Jahr in unserem Land und konsumieren durch die Schweizer Bevölkerung etwas über 9'000 Tonnen. Das gibt einen Pro-Kopf-Konsum von etwa einem Kilo, 1,2 Kilo. Wir importieren 60% von diesem Konsum. Und zwar in Form von Spezialstücken, insbesondere das Lamnierstück, das ist wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Mhm. Nachher auch Chigo, also wir sehr viel importieren, mehr als die Hälfte vom Konsum. Man kann von einem Lamm, das etwa 42 Kilo hat, Lebendgewicht im Zeitpunkt von Schlachtung, Ausbeute rechnen von 20 Kilo und verkaufsfertig von diesen 20 Kilo sind schlussendlich 12 bis 14 Kilo.
Also lohnt sich es eigentlich gar nicht für einen Bauer?
Doch, ich würde schon sagen, insbesondere, es kommt immer darauf an, mit was das man vergleicht. Die EU-Preise, die der Bauer in der EU löst für ein Schaf, macht 50-60% aus. In der Schweiz ist ein Lammpreis zurzeit etwa gut 10 Franken pro Kilo Schlachtgewicht. Es gibt dann auch Bundesunterstützung, da kommen wir vielleicht noch darauf zurück, in Zusammenhang mit der Sümmerung, Direktzahlungen. Insgesamt ist es so, dass man mit allem zusammen schon noch kann, ein Auskommen erzielen.
Gut, dank diesen Zahlungen in dem Fall, verstehe ich das richtig?
Ist flankierend ein wichtiger Punkt.
Aber Sie sagen selber, ein Schaf besteht ja nicht nur aus einem Lamm-Nierstück. Was macht man denn mit dem anderen? Schmeißt man das einfach fort?
Oder die jetzt vorhin angesprochen haben, man hat in gewissen Jahreszeiten in der Schweiz und vielleicht auch in gewissen Regionen oder in gewissen Läden Mühe, zu Schweizer Lammfleisch zu kommen. Das ist ja so. Das hängt vor allem damit zusammen, weil die Schweizer Schaffleischproduktion sehr saisonbedingt ist. Die Hauptablammung ist so von Dezember über zwei Monate aus ins neue Jahr. Mit Ausmastdauern von 4 bis 8 Monaten haben wir im Herbst, September, Oktober, haben wir ein Schweizer Lammangebot. Und das gibt sehr wohl, vor allem so in Regionen, alle Metzgereien, wo man nachher Schweizer Lamm findet, in dieser Jahreszeit. Und es gibt auch Gastrobetriebe, ich bin selber letztes Jahr in der Ferien im Wallis, da findet man so in den Restaurants durchaus, wenn man in der Saison dort ist, auch Schweizer Lamm.
Saisonales Produkt, doch könnte man ja sagen, wahrscheinlich ist der Schweizer einfach in Bezug auf das Fleischstück, wie bei anderen Fleisch auch, einfach zu heikel und zu verwöhnt.
der Schweizer, die Schweizerin, haben im Schnitt eine Kaufkraft, die es ihnen ermöglichen, einfach die besten Stücke auch vom Lamm zu konsumieren. Mhm. Wir wissen, dass die Importe vor allem aus Neuseeland und Australien eingeführt werden und eben preiswert. Und das ist auch das, was man vor allem in den grossen Ladenköttinnen nachher auffängt. Und die Konsumentinnen und Konsumenten fragen das nachher, sie können es sich leisten.
Und da kann man durchaus auch den ökologischen Aspekt einbringen, den Import von Fleisch aus so weit entfernten Ländern.
Das möchte ich ganz klar unterstreichen können. Das ist ja so, dass wir froh sind um Schaffleisch, das in der Schweiz produziert wird und konsumiert wird, aus der Nähe für eine Konsumentin, für einen Konsument, anstatt so weit rumfliegen, um die Welt rumfliegen. Und ihr jetzt angesprochen, die Ökologie, also probiert zu sagen, einleitend, die Schafe, die wir hier haben in der Schweiz, die pflegen Landschaft pflegen und auch von der Landschaft nutzen. Und dem Halter, der Halterin gibt es noch.
Und das lässt sich der Schweizer und Schweizerin etwas kosten.
Das ist so, ja.
Jetzt haben wir ja nicht nur das Fleisch, sondern haben auch noch die Wolle. Also ein Schafwolle, ich schaue ein Schaf an, sehe, das wird geschoren, wohin geht die Wolle? Ich kann mir vorstellen, das gibt eine rechte Menge.
Das ist so, das gibt eine rechte Menge, mehrere hundert Tonnen pro Jahr. Es ist so, dass man hier in der Schweiz eine Bundesratsverordnung hat, die die Schafwolleverwertung regelt. Gestützt auf die Verordnung haben wir pro Jahr 800'000 Franken zur Verfügung, die man einsetzen kann für die Verwertung der inländischen Schafwolle. Wir können gemäss dieser Verordnung pro Kilo Wolle, die in der Schweiz sortiert, gewaschen wird und einer Verarbeitung zugeführt wird, können wir im Maximum 10 Franken zahlen. Und wie gesehen, pro Jahr haben wir insgesamt 800'000 Franken zur Verfügung. Es gibt einen anderen Aspekt noch, sogenannte innovative Projekte, wo wir auf Gesuch von Firmen, die beispielsweise Isolationsmaterial bei Hausbau herstellen, können Geld ausschütten. Einfach im Rahmen von dem Kredit, den wir haben. Und wir haben in der Ostschweiz so eine Unternehmung, die jetzt seit Jahren profitiert von dem. Die kassiert 100'000-200'000 Franken. Es gibt im Bernbiet in der Nähe von Bern-Thun gibt es eine kleinere Unternehmung, die aus Schweizer Wolle Isolationsmaterial macht und es wird gebraucht.
Und Sie reden immer wieder von Geld, das uns, dass der Steuerzahler kostet uns das immer wieder.
Das ist so, das ist der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, die hier dazu beitragen. Wobei die 800'000 Franken ist der kleine Teil, es gibt Sümmerungsbeiträge für die Schafe, die ihr gesagt habt, die auf die Alp gehen, die 120'000-130'000 Schafe pro Jahr, da fließen etwa 5 Millionen. Pro Jahr und dann gibt es noch andere Direktzahlungsformen, wo auch noch insgesamt mit der Tierzuchtförderung zusammen, kann man sagen, dass die Schweizer Schafhaltung mit etwa 40 Millionen pro Jahr unterstützt wird.
Also können wir durchaus ein bisschen mehr Schaffleisch essen, dann könnten wir vielleicht noch etwas direkter machen für die Verwertung oder könnten wir etwas beitragen, was wir selber zahlen. Jetzt kommen wir noch zum Wolf, Herr Neuschwander. Wenn wir jetzt einmal anschauen, von diesen rund 250'000 gesümmerten Schafen jedes Jahr, da verendet 8'000 bis 12'000 wegen Krankheit, Unfall oder Abstürze. Und so rund 350 werden vom Wolf gerissen. Macht man da nicht viel Lärm um nichts gegen den Wolf?
Ich würde vorschlagen, dass die Herren, die vom Fach aus der Praxis kommen, hier vor allem darauf antworten. Ich würde aber sehr gerne noch etwas sagen zu der Entwicklung von diesen Weidetypen auf diesen Sümmerungsalpen. Also wir haben Zahlen aus der Förderung heraus mittels Sümmerungsbeiträgen, die ich vorhin erwähnt habe. Im Jahr 2004 haben wir 74 Betriebe in der Schweiz, die ständige Behärtung hat stattgefunden von den Schafherden.
Also mit dem Hirt?
Mit dem Hirt. Mhm, okay. Und im Jahr 2008 haben wir 94 so Betriebe gehabt. Also man sieht, da ist eine Zunahme drin. Wir haben nachher die Umtriebsweiden im 0488 Betrieb und im 2008 bereits 214 Betriebe. Mhm. Und schlussendlich die übrigen Weiden entsprechend abgenommen von 718 auf 585.
Also das sind die übrigen...
Entschuldigung.
Ja. Die Übergeweide sind die, damit man es versteht, die einmal pro Woche kontrolliert werden.
Das ist richtig so. Okay. Mit dem Grund ist das Anreizsystem, das der Bund schafft mit diesen Sümmerungsbeiträgen. Er zahlt pro Schaf, wo ihre ständige Behärtung gehalten wird, 50 Franken. Während 100 Tage muss es oben sein, oder? Während der Alpungsphase. Für ein Schaf, das in der Umtriebsweide gehalten ist, 35. Und für das Schaf in der übrigen Weide, wo einmal pro Woche geschaut wird, 20 Franken. Und
40 Millionen.
Strategie hat
also, und damit ein gewisser Teil Einkommen für die Bauern, das muss man klar so definieren. Und trotzdem nehme ich an, im Zug von der Budgetierung, die der Bundesrat ja jeweils muss machen, könnte es ja sein, dass er eines Tages sagt, nein, die 40 Millionen für die Schafsucht, das geben wir nicht mehr auf. Wissen Sie da schon irgendetwas?
Immer wieder so Vorstöße, vor allem von der Politik her, aus dem Parlament. Das ist ein Konsolidierungsprogramm, das im Moment läuft, wo der Bundesrat dem Parlament unter anderem vorschlägt, bei der Tierzucht insgesamt massiv zu sparen. Auch im Rahmen des neuen Direktzahlungssystems, das in Vorbereitung ist, ist umstritten, die tierbezogenen Direktzahlungen. Da wird aber die Politik, das Parlament am Schluss sagen, in den nächsten paar Monaten oder Jahren, wie das weitergeht. Aber es ist so, es ist immer wieder eine Frage im Raum, die politisch begründet sind.
Wo der Rotstift möglicherweise angesetzt wird, das war der Niklas Neuschwander, Leiter Fachbereich Tierische Produkte und Tierzucht vom Bundesamt für Landwirtschaft. Er hat es angetönt, wir haben gestern, wo auch darüber Auskunft geben können, wie das jetzt ist mit dem Schaf, ob sich denn das wirklich lohnt, zu heulen darüber, wenn 350 Schafe pro Jahr von einem Wolf gerissen werden. Dabei sind etwa 12'000, die sonst einfach abstürzen oder eben sonst sterben wegen Krankheit oder Unfall. Das als nächstes und letztes hier im Treffpunkt auf dem Eis. Das ist der Reis mit dem Treffpunkt. Die Herde, die Schafe, die Kuhherde, über das reden wir jetzt im letzten Gesprächsteil heute mit meinen Gästen hier bei der Reis. Jetzt haben wir vorhin davon gehabt, wie viele Schafe es gibt in der Schweiz, wie das Schaffleisch verwertet wird, was mit der Wolle passiert, wie viel das kostet. Jetzt gehen wir doch nochmal schnell zurück drauf. Der Wolf ist in der Schweiz und reißt die Schafe. Ich will da nochmal eine Verhältniszahl geben von diesen rund, ja, sagen wir 250'000 gesümmerten Schafe, also die im Sommer auf der Weide sind, in den Bergen oben, weit oben, die zum Teil eben behirtet sind oder eben auch nicht. Von denen sterben rund 800 bis 12'000 wegen Krankheit oder dass sie abstürzen. Und eigentlich reisst der Wolf 350. Das ist eine Verhältniszahl, die ich jetzt schnell klären mit dem Ueli Pfister und dem Daniel Mettler, die beiden Herdenschutzbeauftragten. Vielleicht gerade mit dem Herrn Mettler. Das ist eine geringe Zahl, 350, das ist ja marginal. Das ist nichts, man macht also viel Lärm um nichts mit dem Wolf.
Ja, wenn man die Zahlen so ausbreitet, könnte man auf den ersten Blick eigentlich meinen, das ist absolut unverhältnismässig, was wir jetzt da gerade auf der Seite auch vom Herdenschutz investieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Wolf eine riesige Symbolik mit sich bringt. Die ganze Rückkehr von diesen Grossraubtieren ist eine komplexe Angelegenheit, vor allem sozial, zum Teil auch eine wirtschaftliche Frage, wo schlussendlich eben der einzelne Hirt oder Bauer betrifft, mit entsprechenden Emotionen. Und das ist nicht gleichgestellt zu den Naturgefahren, die wir sonst auf den Alpen antreffen, wie Blitz oder Steinschlag.
Einfach eine emotionale Beurteilung in dem Fall. Und jetzt meldet sich zu Wort, und das wünsche ich mir sehr, dass alle meine Gäste sich jetzt ab subito reinmischen. Das ist Ueli Pfister. Er ist ein Herdenschutzbeauftragter für den Kanton Bern und Freiburg. Was meinen Sie dazu jetzt?
Ja, es geht ja nur um einen emotionalen Aspekt. Es geht auch darum, dass wir am Anfang von dieser Wolfswiederbesiedlung waren. Also eigentlich haben wir streng biologisch gerade noch gar keine Wolf. Wir haben noch keine Reproduktion. Sie wenn es so weitergeht, wie man es an und für sich von der Politik her und so vorgespürt hat, also wenn wir Reproduktion und Rudelwerte haben, werden die Schäden massiv zunehmen. Das Beispiel Frankreich. Ich glaube, letztes Jahr hatte jeder 3500 Schafe am Boden gehabt, durch einen Wolf, trotz Herdenschutz. Also, es ist nicht so, dass es bei diesen 300 Schafen wird bleiben.
Gut, aber das ist wieder eine Verhältniszahl. Frankreich hat aber vieles mehr Schafe als
die
Schweiz.
Richtig, aber die Schafhaltung wird vermehrt unter den Druck kommen vom Wolf, weil jetzt ist ein Einzelwolf.
Gut. Aber ihr habt ja ein Herdenschutzprogramm, wir haben Hunde dazu, und die könnten vielleicht dazu beitragen, sonst wäre das Herdenschutzprogramm nun weiter ein Kostenfaktor in der Bundeskasse.
Genau, darum habe ich gesagt, die 350, die man in Relation zu 12'000 abgestürzt stellt, ist nicht nur eine Frage von, es ist doch relativ wenig, sondern wir müssen damit rechnen, wenn wir keine Herdenschutz würden machen, dass das massiv würde zunehmen.
Gut, die Probleme haben die Bauern alle nicht bis jetzt, und die Kühe haben zum Beispiel, darf ich schnell mit dem Herrn Flieri ins Gespräch kommen, der Amo Flieri ist Bauer, und wir hätten noch ein paar Fragen zum Klären aus dem Publikum, aber ich glaube, so viel meines Wissens ist noch nie eine Kuh von einem Wolf gerissen worden, Herr Flieri.
Also es gibt, glaube ich, ganz selten, es ist, glaube ich, mehr Richtung Bär, dass dort Jungtiere gerissen worden sind.
Aber die Zahlen sind jetzt, glaube ich, wirklich vernachlässigbar. Jetzt sind Fragen aus dem Publikum, Anna-Kette Zweiler, Produzentin vom Treffpunkt, bitte.
Ja, Silvia Linder fragt, Vieh ist neugierig, also Tiere kommen manchmal, also die Kühe, es geht jetzt hier um die Rinder, die kommen manchmal einfach zu den Leuten, zu den Passanten und den Leuten, die auf dem Wanderweg sind. Und es macht einem Angst, weil die Kühe nur spielen.
Also grundsätzlich sind sicher neugierig, unsere Kühe. Was man dort ein bisschen aufpassen muss, gerade auf Wanderwegen, wo viel begangen sind und man vielleicht auch irgendwo will picknicken will, dass man nicht gerade anfängt, die Kühe anzufuttern, dass man ein bisschen Brot gibt und so weiter. Sonst unterstützt man natürlich die Neugier. Und wenn das dann häufig der Fall ist, dann kann es eben sogar so kommen, dass wenn sie dann nichts überkommen, dann werden sie auch wirklich aufmüpfig.
Fast wie mit den Spatzen.
So ungefähr. Und dann noch eine konkrete Frage von Peter Lauf von Oppürgen, Nidwalden. Er lässt den Hund immer gerade von der Leine, damit, weil der hat sonst Angst vor den Kühen. Dann könnt ihr einfach abtauben. Sie haben vorher erklärt, kann man soll die Hunde anleinen. Was muss man jetzt?
Ja, grundsätzlich ist es schon besser, dass man mal den Hund anleinen, solange die Tiere nicht reagieren, dass dort nicht eine Unruhe in die Herde kommt, die gar nicht nötig ist. Und dann erst, wenn es wirklich so weit kommt, dass die Tiere würden angreifen oder so, dann wirklich den Hund ab der Leine lassen.
Kann man in kurzer Wort sagen, Sie sind ja ein Kenner, Herr Flieri, von Kühen. Man sagt ihnen auch Muniflüster, sie können mit den Tieren wunderbar umgehen. Kann man als Laie gewiss nur zwei, drei Zeichen erkennen bei einem Tier, dass es gefährlich wird?
Also es ist sicher so, dass wenn man auf Distanz sieht, dass die Aufmerksamkeit von der Kuh frontal zum Menschen verstärkt ist, durch ein Kopfwippen oder eben auch Scheren von den Füßen, dass dann wirklich eine höhere Gefahr ist.
Jetzt kommen wir zum Herrn Pfister, man redet immer von den Kühen, man redet davon, dass man da Massnahmen unternehmen soll und Sie als Schafhirt auch, wo auch Schafe haben, sie werden ein bisschen vernachlässigt. Es gibt ja Gefahren bei den Schafherden. Das ist der Schafbock, oder?
Ja, der Schafbock, da kann eine gewisse Gefahr sein, ist relativ selten, aber wenn der ihn angreift, ist es relativ überraschend und da liegt man ziemlich schnell am Boden. Was hingegen mit dem Herdenschutzhund haben wir natürlich eine gewisse Problematik, weil bei der Kuhherde akzeptiert man eigentlich, dass man sich da anders verhalten sollte. Die Kuhherde ist per se eigentlich wehrhaft, das ist die Schafherde eben nicht. Die kann erst überstehen, wenn sie den Schutzhund hat, was sie traditionellerweise in Ländern, wo es Wölfe hat, sie immer gehabt hat. Und da haben wir relativ ein grosses Konfliktpotenzial, dass die Leute relativ gleich Angst vor diesen Hunden haben, weil der Herdenschutzhund entspricht nicht dem gängigen Hundebild, das wir in dieser Gesellschaft haben. Er folgt nicht, er arbeitet autonom. Und da können wir relativ stark unter Druck, und da würde ich mir manchmal hoffen oder wünschen, dass die Leute ähnlich wie sie einer Kuhherde gegenüber sich verhalten, nämlich schauen und lernen, wie sollte ich mich verhalten, auch dem Herdenschutzhund mit dieser Offenheit begegnen und nicht das Gefühl haben, du solltest nicht bauen, du solltest mich einfach in Ruhe lassen, ich muss hier meinen freien Weg können haben.
Man könnte einfach mehr Hirten einsetzen.
Das ist von den Strukturen her leider ganz vielen Orten nicht möglich. Also dort, wo ich nicht 600 Schafe an einem Haufen durch den Alp führen kann, kann ich auch keine Hirte anstellen, das kann ich nicht zahlen.
Stichwort Hirte wird ja jetzt noch unserem Psychologen geben, den wir in der Sendung haben, der Herr Hackenfort. Markus Hackenfort, Hirte bei einer Weih, bei Herden sind enorm wichtig, die haben eine grosse Funktion. Wie ist es denn bei den Menschen mit den Hirten? Gut, man sagt, ein Pfarrer sei ein Hirte von seiner Gemeinde. Brauchen wir Hirten?
Ja, in gewissen Zusammenhängen brauchen wir die dringend sogar. Also gerade in den Situationen, in denen ein Wissensvorsprung zum Beispiel beim Hirten ist, das kann auch gerne derjenige sein, der eine Führungsposition im Betrieb hat, auch der hat einen Wissensvorsprung gegenüber seinen Mitarbeitern und das qualifiziert ihn natürlich auch, die Gruppe entsprechend zu führen. Wie er die führt, ist natürlich dann höchst unterschiedlich.
Der brave Hirte, der schöne Hirte, der gute Hirte. Meine Damen und Herren, das ist der Treffpunkt mit dem Thema, wo wir jetzt wahrscheinlich noch heute ganz lang und gross ausweiten. Ich hoffe, meine Gäste sind soweit alle zufrieden und sie daheim haben viel mitbekommen. Thema Herde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.